Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen hier aus Bogenhofen zum Bibelgespräch. Mit mir in der Runde ist Carmen und der Johannes und der Alejandro. Ich bin der Thomas. Wir studieren weiter das Markus-Evangelium. Wir sind jetzt hier in den Kontroversen, also in den Auseinandersetzungen, die Jesus mit den Schriftgelehrten hauptsächlich hat. Und wir wollen ganz am Anfang noch miteinander beten. Allmächtiger Gott, wir kommen jetzt zu dir und bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir, wenn wir jetzt dein Wort hier lesen und studieren, dass wir es auch verstehen können und anwenden können, sodass es unseren Glauben stärkt. Wir danken dir dafür. Amen.
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 Gut, wir sind also jetzt in Markus Kapitel 2 und 3. Da haben wir jetzt schon ganz schön viel Stoff, den wir uns hier vorgenommen haben. In Markus Kapitel 2 geht es gleich um eine Geschichte eines Gelähmten. Wer mag denn die Geschichte mal kurz zusammenfassen? Worum geht's denn hier?
Ja, also da sind vier Freunde, die einfach ihren gelähmten Freund irgendwie helfen wollen. Kriegen mit, dass Jesus dort in der Gegend ist und in Kapernaum, und dann bringen sie ihn halt zum Haus hin, ist alles voll. Und dann überlegen sie, wie sie ihn in die Nähe bringen können, sehen das Dach, steigen drauf, machen das Dach frei, lassen ihn runter und ja, erwarten sich natürlich das große Wunder, und auf einmal kommt das alles ein bisschen anders als gedacht. Mhm. Jesus sagt ihnen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und genau, und danach heilt er ihn natürlich schon auch. Mhm. Und das ist so ein Großen und Ganzen einmal kurz die Geschichte, was da passiert. Der steht auf, nimmt sein Bett und geht.
Genau, und kann aufstehen und gehen. Ein Wunder ist geschehen. Was denkt ihr, warum berichtet uns Markus diese Geschichte? Was ist sein Schwerpunkt? Welche Botschaft möchte er denn weitergeben? Denen, die das lesen oder denen, die das hören?
Wunderheilungen hat es ja im Markus-Evangelium schon davor gegeben, Kapitel 1. Und jetzt geht es nicht nur um eine Wunderheilung, sondern es geht um die Frage: Kann und darf Jesus auch Sünden vergeben? Mhm. Hat er auch diese Macht? Mhm. Und das ist also eine zusätzliche Ebene, würde ich jetzt sagen.
Mhm. Also die Frage nach der Vollmacht, ja, welche Vollmacht Jesu hat. Und er hat tatsächlich diese Vollmacht. Okay.
Mhm. Also wir hatten letzte Woche ja auch schon das Thema gehabt nach der Vollmacht. Er hatte gepredigt mit Vollmacht anders. Mhm. Sie waren ziemlich erstaunt, was er sagt. Und dann kommt er eben diese Dämonenaustreibung und zeigt: Hier begegnen sich eigentlich diese zwei großen Mächte, von denen die Bibel ganz Zeit spricht, und Jesus ist stärker. Hm. Und bei dieser Begebenheit, ich versuche mich da manchmal hineinzuversetzen, die Leute, die waren ja alle danach aus, dass Jesus wieder ein Wunder tut, und jetzt kommt der Gelähmte, und das Volk, was da versammelt ist, erwartet sich, dass er ein Wunder tut, dass er wieder gehen kann. Die vier Freunde erwarten sich das ja auch, dafür sind sie gekommen, den ganzen Weg gelatscht. Und Jesus macht es aber nicht, ja? Also er kommt erstmal mit was ganz anderem, und irgendwie zeigt es mir, es ging Jesus primär um ein viel tieferes Wunder, was die Menschen vielleicht damals lang nicht verstanden hatten, wer er eigentlich ist, warum er da ist.
Okay, was denkst du denn, welches Wunder?
Ja, ich glaube einfach, dass das Problem, also der kam mit dem Problem, der Gelähmte: Mein Problem ist, dass ich nicht gehen kann, ich möchte wieder gehen. Aber Jesus macht ihm deutlich, es gibt ein viel tieferes Problem. Mhm. Und das ist dein wahres Problem. Weil ich denke, dass wenn wir eine Heilung erleben, wir dann einige Zeit lang glücklich sind drüber, und danach leben wir aber unser Leben einfach weiter. Hm. So wie wenn wir Kindern ein Geschenk geben, das Geschenk ist toll am Anfang und irgendwann landet es in der Ecke. Und Jesus zeigt dir, weißt du, das wirkliche Problem hinter allen Problemen ist das, dass wir keine Beziehung mehr zum Schöpfer haben, zu Gott. Und das brauchen wir wieder.
Es geht nicht nur um das Augenscheinliche, das Offensichtliche, genau, ja. Der kann nicht mehr gehen, sondern es geht um das eigentliche, wahre Problem. Und ich liebe da diese Schilderung bei Ellen White von dieser Geschichte. Mhm. Und Jesus sagt, wahrscheinlich auch überraschend für diesen guten Mann: Deine Sünden sind vergeben. Mhm. Und sie sagt: Sein Gesicht hat geleuchtet, er war zufrieden. Er wäre sogar zufrieden gewesen, wenn Jesus ihn nicht gesund gemacht hätte. Mhm. So scheint es. Und das ist natürlich schon eine zusätzliche Ebene, die hier in diesem Kapitel 2, das ist ja doch noch ziemlich am Anfang des Evangeliums, eine klare Linie aufzeigt. Jesus ist stärker als die Krankheit, er ist stärker als die Dämonen, aber er ist stärker als die Sünde. Mhm. Und das ist spannend.
Und er hat die Vollmacht dazu auch. Ne? Ja. Er hat ja auch darauf hingewiesen, er wird hier der Gotteslästerung bezichtigt. Also die Pharisäer sehen das ja gar nicht so gerne, ja, dass da jetzt jemand kommt und behauptet, er kann Sünden vergeben.
Aber theologisch liegen sie ja richtig. Nur Gott kann die Sünden vergeben. Kein Priester, kein Heiliger oder sonst der, nur Gott. Nur, sie wollen die Schlussfolgerung nicht ziehen, dass Jesus gleichzeitig auch Gott ist. Ich meine, im Markus-Evangelium ist Jesus mehr der Mensch, der Täter, der Wohltäter, der Wundertäter. Aber er ist natürlich auch Gott. Und das sagt er ganz am Anfang schon im Evangelium und das kommt hier in dieser Geschichte natürlich sehr deutlich wieder zum Tragen.
Genau, also diese Geschichte zeigt uns ganz klar, Jesus ist Gott. Es wird hier aber auch der Glaube betont. Schaut, im Vers 5 heißt es dort, ne, als Jesus ihren Glauben sah, also den Glauben der Freunde. Daraufhin sagt er etwas, daraufhin handelt er. Was denkt ihr, warum ist der Glaube so wichtig? Warum braucht es Glauben? Hätte nicht Jesus auch ohne Glauben heilen können?
Ich glaube, das ist diese Hand, die wir hinreichen oder die wir hinstrecken, zu sagen, ich traue dir das zu und ich vertraue mich dir an. Und ich möchte, dass du mir hilfst. Und auf das wartet dir Gott. Er respektiert unseren freien Willen. Und wenn wir kommen und ihm das zutrauen, dann ist das für ihn so dieses Signal, jetzt darf ich helfen, jetzt bin ich eingeladen.
Später mal in der Geschichte von der blutflüssigen Frau sagt Jesus, dein Glaube, dein persönlicher Glaube hat dich geheilt oder gerettet, je nach Übersetzung. Aber hier ist es ja nicht sein Glaube, sondern es ist der Glaube der Freunde. Kann man sozusagen stellvertretend glauben, das ist die Frage. Und ich denke in diesem Setting der Geschichte, dass tatsächlich auch die Freunde eine nicht zu unterschätzende Rolle hier spielen. Die helfen, dass es zur Sündenvergebung kommt und schlussendlich zum Gesundwerden.
Ich merke einfach, wie entscheidend Freunde sind im Leben. Vor allem auch, wenn es darum geht, irgendwo Gott zu begegnen. Vielleicht unterschätzen wir das manchmal. Freunde, die einen begleiten, gerade dann, wenn ich keinen Schritt mehr vorwärts gehen kann und auch keinen Antrieb mehr habe, keine Motivation mehr habe, das sind Freunde, die wirklich alles einfach auf sich nehmen. Also einen Gelähmten lange durch die Gegend zu tragen und dann auch noch vielleicht die Rechnung später vom Hausbesitzer zu erhalten und möglicherweise das Dach noch zu reparieren. Und ich denke, das sind Freunde, die einen begleiten, gerade auch dann, wenn es wirklich was kostet. Und Jesus sieht das und nimmt das wahr. Und für mich ist das einfach auch eine Einladung zu sagen, hey, Jesus ist unser größter Freund. Er ist der Freund, der für uns den Weg gegangen ist. Er trägt uns, wo wir nicht mehr tragen können. Ja. Und ich finde es gewaltig, dass er genau den Glauben dieser Freunde hervorhebt, weil hier geschieht eine Vergebung von Sünden, wo niemand, also der hat nicht drum gebeten. Das gibt es ja auch kaum, ja. Wo vergibt Gott, wenn wir noch nicht mal drum gebeten haben? Also der Gelähmte, der wird einfach beschenkt von allen Seiten. Und das ist, finde ich, ein total schöner Gedanke, weil letzten Endes Jesus dieser Freund ist, der uns alles schenkt.
Das stimmt, ja. Also auch die Frage, was sind wir bereit, ne? Für andere Menschen? Welchen Glauben bringen wir da auf? Und haben wir auch dieses Vertrauen zu Gott, dass er unseren Glauben sieht? Und vielleicht auch daraufhin unsere Gebete erhört. Danke euch. Was würdet ihr denn jemandem empfehlen, der sagt, er kann nicht glauben? Es fällt ihm schwer zu glauben.
Ich persönlich glaube, dass der Glaube, der biblische Glaube, auch eine Willensentscheidung ist. Ich glaube nicht, dass das einfach manchen Leuten in die Wiege gelegt ist. Der eine hat den Glauben und der andere hat ihn halt nicht, sozusagen nach dem Zufallsprinzip, sondern ich glaube, dass das eine Willensentscheidung ist, dass ich mich dazu entschließen kann, dass ich sagen kann, ich will auch glauben. Ich brauche natürlich eine Basis dafür, ich brauche Informationen. Ich kann nicht sagen, ich glaube an Jesus, wenn ich nichts von Jesus weiß. Ich muss also Informationen haben. Da hilft uns natürlich die Bibel. Und dann kann Glauben entstehen. Und ich muss auch eben willentlich sagen, ja, ich will das eigentlich. Ich möchte das.
Also doch eine Entscheidung.
Ja, ich glaube, das ist eine Entscheidung.
Dass die Freunde oder das Umfeld einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann oder auch dagegen, je nachdem. Und man glaubt ja, also wenn jemand das so sagt, dann hat das ja meistens auch eine Vorgeschichte. Dann hat man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht oder hat das vielleicht schon mal versucht und ist enttäuscht worden. Und ich glaube, ja, so wie der Hannes sagt, zum einen muss ich mich einfach mal drauf einlassen, so wie auch bei dieser Geschichte. Und Gott schenkt das auch. Und er sieht ja auch die Vergangenheit. Er sieht meine Persönlichkeit und er weiß, was es braucht. Und ich glaube, dass er alles einsetzt, damit die Voraussetzungen gegeben sind, dass ich glauben kann. Mhm. Und dann ist es wirklich nur unter Anführungszeichen dieses, ich lasse mich drauf ein.
Mhm. Ich meine, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sehen ja auch diese Wunder. Sie sind ja auch hier anwesend sozusagen. Mhm. Aber sie glauben nicht. Mhm. Also das Wunder selbst ist noch nicht entscheidend für den Glauben oder das Nicht-Glauben, sondern meine Entscheidung dafür ist entscheidend, dass ich dann glaube schlussendlich.
Das stimmt tatsächlich. Ja, Wunder sind keine Garantie für einen Glauben. Ja.
Leider das nein, das geht nicht so einfach.
Das ist richtig, ja. Sie können Anlass sein, aber noch keine Garantie. Ja, ja. Ich danke euch. Wir gehen mal ein bisschen weiter in Markus Kapitel 2. Wir haben da jetzt noch eine nächste Geschichte, wo es dann auch um eine Auseinandersetzung geht mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Hier ist ja die Berufung von Levi. Vielleicht kurz noch in die Runde gefragt, wer ist dieser Levi? Wer ist damit gemeint?
So wie viele Leute im Neuen Testament hat er einen Doppelnamen. Mhm. Matthäus, Levi, Levi, Matthäus, das ist die gleiche Person. Mhm. Und der war Zöllner und wird von Jesus einfach so am Zollhaus zur Nachfolge gerufen. Mhm. Und dann kommt es zu einem Fest, da sind viele Zöllner und Sünder eingeladen. Ja. Das ist immer so eine Wortkombination, die in den Evangelien gerne auftaucht. Als ob Zöllner ist gleich Sünder wäre. Mhm. Und dann sind wieder die Gegner, die Schriftgelehrten und Pharisäer, anwesend und sagen, naja, wie kann das dann sein, dass du mit Zöllnern und Sündern hier Tischgemeinschaft hast? Und Jesus wehrt sich dann.
Genau, ja, was denkt ihr, warum stellen sie diese Frage? Was wollen sie damit bezwecken? Warum kommen sie gerade mit dieser Frage? Ja, oder fast schon wie so ein Vorwurf eigentlich. Er ist mit Zöllnern und Sündern.
Ja, aber das Zusammensetzen an einem Tisch, das hat für die Menschen damals in der Kultur eine ganz andere Bedeutung als für uns. Wir sitzen zusammen und das war's. Sich mit jemandem an einen Tisch setzen, das bedeutet Beziehung und Gemeinschaft haben und auch Freundschaft. Das heißt, wir sind eine Community, wir gehören zusammen. Und Schriftgelehrte und Pharisäer, die haben keine Gemeinschaft gehabt mit solchen Personen. Und so sehen wir dieses Bild ganz oft auch immer wieder, dass Jesus sich gerade mit diesen Personen zusammengesetzt hat, quasi um Beziehung zu feiern. Und die Frage ist, ob die Schriftgelehrten sich dazusetzen würden. Und ich frage mich dann manchmal auch, würden wir uns wirklich in Beziehung begeben mit Menschen, die vielleicht anders denken als wir, die vielleicht gar nicht an Gott glauben? Würden wir hier Freundschaft pflegen? Würden wir quasi die Hand ausstrecken und sagen, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mit dir durchs Leben gehen? Ja. Und das ist eine unglaubliche Wertschätzung. Gerade denke ich, wenn es Personen gibt, die aus anderen Ländern kommen, die vielleicht noch nicht lange in unserer Kultur sind, die es vielleicht nicht leicht haben, die vielleicht auch als Außenseiter gelten, so wie die Zöllner. Es waren die Außenseiter. Aber Jesus geht auf sie zu, weil es ein Inbegriff davon ist, was Erlösung bedeutet. Nämlich, ich gehe auf die zu, die weit weg sind und möchte sie wieder in die Gemeinschaft, in die Familie Gottes hineinrufen.
Also Jesus, ja. War das nicht so auch, dass es schon gegolten hat, dass man sich selbst versündigt oder unrein macht, wenn man nur in das Haus geht? Und ich denke, da ist es einfach hilfreich auch für uns, dass wir uns erinnern, wenn wir Leute, wir sind auch nicht so frei und haben unsere Vorurteile. Ich glaube, jeder hat so, oder Hemmschwellen, wo du sagst, ja, tue ich mir jetzt schwer oder muss ich mich bewusst dafür entscheiden, diesen Schritt zu gehen? Und einfach dieses, ja, wie sieht Jesus die Menschen und kann ich diese Liebe aufbringen oder kann ich offen sein dafür? Und es ergeben sich Situationen oder auch eben Gespräche oder du lädst wen ein, den du sonst nie eingeladen hättest. Aus einfach aus Schutz oder aus Angst oder Unsicherheit. Also es gibt ja ganz viele Faktoren, was die uns abhalten davon, Gemeinschaft mit Leuten zu pflegen, die uns vielleicht jetzt suspekt sind oder die wir schlecht einschätzen können.
Hätte Jesus einen Politikberater gehabt, der hätte gesagt, tu das ja nicht, du kommst in den gleichen Topf wie die Zöllner, die betrügen, das wissen wir aus der Zachäus-Geschichte auch. Du bist dann auf der gleichen Ebene wie sie. Tu das ja nicht. Das schadet deinem Ruf. Und das ist eben Jesus. Er sieht das verlorene Schaf und kann gar nicht anders. Er muss hier versuchen zu retten. Das ist sein Anliegen.
Also an dieser Stelle ist sein Ruf ihm nicht so wichtig. Ja. Die Menschen sind ihm viel wichtiger. Ja, mhm. Der nimmt sich auch die Zeit für sie, auch, obwohl er schon von Anfang an wusste, da wird er in Kritik geraten. Ja, da werden sie ihn schief anschauen, da werden sie anfangen, über ihn zu lästern. Genau, ja. Ich meine, er beantwortet ja dann diese Frage. Mhm. Was ist denn seine Antwort? Was meint er denn hier mit diesem Gleichnis oder mit diesem Bild?
Mhm. Er sagt, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Mhm. Vers 17. Mhm. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Mhm.
Naja, das heißt ganz schlicht und einfach, Jesus ist sich dieser geistlichen Situation dieser Zöllner bewusst. Ich meine, der Levi Matthäus ist ja schon bereit zur Nachfolge, aber da sitzen ja noch viele andere Zöllner und sozusagen Standesgenossen. Und Jesus sieht dort auch noch Potenzial, so wie dann einige Geschichten später beim Zachäus. Und tatsächlich, die selbstgerechten Pharisäer reagieren leider nicht. Mhm. Aber die spüren, dass sie Sünder sind, die sind bereit, Jesus zu folgen.
Genau.
Es ist ganz spannend, erreicht ihnen sogar die Hand, den Pharisäern, weil, also wenn man es 1:1 nimmt, dann heißt das ja, sie sind die Starken. Mhm. Sie haben das Wort, sie haben die Voraussetzungen und sie hätten sich ja auch geehrt fühlen können. Aber es war für sie schon so abkategorisiert, dass sie es nicht einmal dem Raum geben konnten. Ja.
Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen. Mhm. Da ist dann wahrscheinlich schon die Selbstgerechtigkeit im Hintergrund. Mhm.
Ja, oder die Gesunden. Ne? Sie sehen sich als
die gesund. Die sich einbilden, gerecht zu sein und gesund und die Besseren. Denkt an das Gleichnis, wo der zwei zum Tempel beten gehen.
Ja, ja. Ja,
das ist genau diese Situation.
Was ich halt interessant finde, ist, dass Jesus manchmal so ganz anders die Menschen sieht, als ich es vielleicht tun würde. Mhm. Wenn Jesus sich überlegt, wer sind die Personen, die ich in meinem engsten Mitarbeiterkreis haben möchte, die mich dann vertreten in dieser Welt, dann ist es erstaunlich, dass er jemanden nimmt, der für die Religiösen damals mit Sicherheit nicht in Frage gekommen wäre.
Absolut.
Und das ist für mich extrem spannend, weil die Frage ist einfach, wie sehe ich Menschen, die vielleicht in Frage kommen, um Gottes Wort in diese Welt zu tragen. An welchen Kriterien würde ich es festmachen? Und da merke ich einfach wieder, ganz oft denken wir als Menschen nur und sehen nur das, was vordergründig sichtbar ist. Aber das, was einen wirklich qualifiziert, ist, ob jemand seine Schwäche, aber auch seine Unzulänglichkeit anerkennt und merkt, ich brauche Jesus, weil das ist eigentlich das Kriterium. So wie ein Petrus, der auch lange Zeit sehr selbstbewusst war und sagte Jesus, auch wenn du ins Gefängnis kommst, ich gehe mit dir mit. Und dann sagte Jesus ihm, wenn du dich irgendwann mal bekehrst, dann kannst du für die anderen ein Wegweiser sein. Und diese Erfahrung, das qualifiziert für die Mitarbeit in der Mission Jesu, in diesem Dienst. Und das ist der Grund, warum er gekommen ist, um Sünder zu rufen. Eben nicht die, die selbstgerecht sind und sich denken, Gott, jetzt habe ich ja alles getan, jetzt kannst du mich ja gebrauchen. Und hier schärft einfach Jesus auch meinen Blick. Und ich merke, ich brauche irgendwie mehr den Blick von ihm auch für unseren Dienst in der Gemeinde.
Aber ganz klar, wir brauchen ihn. Ja.
Jesus sieht ja auch das Potenzial von diesem Mann. Mhm. Der ist nicht nur Zöllner und Betrüger, der ist auch schreibkundig. Mhm. Und schlussendlich wird er einer der vier Evangelienschreiber. Das ist nicht jeder von den 12 Jüngern wurde zum Evangelienschreiber. Mhm. Das heißt, das ist schon einer, der Jesus dann besonders nahe war. Es gibt diesen inneren Kreis, Johannes, Petrus, Jakobus. Aber gleich danach kommt eigentlich schon genau dieser Matthäus.
Und Matthäus selber wird uns auch, also der Levi hier wird uns auch geschildert, dass er sehr missionarisch ist, oder? Mhm. Also er hat Jesus kennengelernt und lädt dann gleich seine Freunde oder Kollegen mit ein und sie sollen auch Jesus kennenlernen. Ja. Gut, es kommt natürlich jetzt hier auch noch weiter ab Vers 18 zu dieser Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Es wird uns hier gesagt, dass die Jünger von Johannes und auch die Pharisäer pflegen zu fasten. Und jetzt kommen natürlich die Pharisäer mit der Frage, ja, warum fasten denn nun die Jünger des Johannes und der Pharisäer, aber ihr nicht? Ja. Was denkt ihr, was wollen sie jetzt mit dieser Frage erreichen? Warum stellen sie jetzt Jesus genau diese Frage?
Fasten war eine der Tugenden im Judentum. Denkt an die Bergpredigt. Da geht es auch ums Almosen geben, ums Beten und auch ums Fasten. Ja. Also das Fasten Die Pharisäer haben ja zweimal pro Woche gefastet und haben damit gemeint, irgendwie vor Gott gute Werke zu tun und der liebe Gott wird sehr mit ihnen zufrieden zu sein. Und Jesus sagt, Freunde, wenn der Bräutigam und da ist, dass man, da meint er sich selber, dann wird nicht gefastet, da wird gefeiert. Und er sagt, später werden noch schwierige Zeiten kommen, wenn ich einmal nicht mehr da sein werde, aber dann könnt ihr auch fasten. Aber jetzt, sagt er, ist eigentlich die Freude angesagt.
Mhm. Das wäre schon eine komische Hochzeit, ne, wenn es da kein Essen gibt. Ja. Also wer auf eine Hochzeit geht, der weiß, da gibt es Essen und das meistens im Überfluss. Jesus beantwortet ja das nicht nur mit diesem Hochzeitsbild, sondern dann im Vers 21 und 22 auch noch mit anderen Gleichnissen. Was versteht ihr denn darunter? Was meint denn Jesus hier mit diesen Bildern? Vielleicht kann das jemand kurz lesen und dann erwähnen, worum es geht.
Also 21 und 22 meinst du? Mhm. Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch. Sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen.
Die Frage ist jetzt, was meint Jesus damit?
Was meint er?
Ich meine, das erste Bild ist, glaube ich, gut verständlich. Wenn ich da einen guten neuen Stoff habe und auf ein zerschlissenes Kleid draufnähen will, das wird nicht funktionieren. Das macht die Logik auch. Ja, das geht nicht. Aber was ist dann mit dem Wein und den Schläuchen gemeint? Ja. Ich denke, dieser neue Wein, das ist diese neue theologische Ausrichtung, die Jesus bringt. Tut Buße, die Sünde können kommen. Jeder hat ein Anrecht auf das Himmelreich. Ja. Diese neue Theologie, denkt an die Bergpredigt, die passt nicht in den alten Schläuchen der Pharisäer. Das passt nicht zusammen. Das wird nicht möglich sein, einen Pharisäer theologisch umzupolen. Das ist einmal gelungen dann mit Saulus Paulus, aber normalerweise oder sehr oft leider nicht. Mhm. Und da sagt er, da braucht es neue Leute und das sind eben die Zöllner und das sind seine Jünger und das sind die ungelehrten Fischer und so weiter. Mhm. Die sind bereit für diese neue Theologie, die Jesus bringt.
Mhm. Okay. Also im Vergleich zwischen den Lehren, die Jesus bringt und den Lehren, die Pharisäer haben in der Richtung. Interessant, dass Jesus seine Lehre dann mit Alkohol vergleicht, oder?
Ja, was in dem Zusammenhang, denke ich, überall deutlich wird, ist der Unterschied zwischen dem Evangelium und der Religion der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wir sehen das in dem Bericht davor, wie er genau da den Kontrast bringt und dann auch jetzt gleich im nächsten Bericht über den Sabbat, wie aus dem, was Gott in seinem Wort offenbart hat, wie Menschen eine Religion draus machen. Und Religion hat einfach den Grundgedanken, ich tue etwas und dafür werde ich angenommen. Und ich warte, dass Gott zufrieden ist. Und wenn ich das dann vollbracht habe, dann schuldet mir Gott auch den Himmel. Und Jesus kommt mit einem ganz anderen Gedanken und sagt, es geht nicht darum, was du tust, sondern was ich für dich tue und getan habe. Mhm. Und das ist ein ganz neuer, frischer Wein. Das ist eine Botschaft, die die alte zersprengt. Und das zersprengt auch meine Vorstellungen, wie ich mich Gott nahe, weil wir rutschen automatisch als Menschen, wie auf so einem Hang, auf einer Piste, wir rutschen automatisch in die Selbstgerechtigkeit rein mit der Zeit, weil wir einfach so denken und fragen Gott, bist du jetzt zufrieden mit mir? Aber letzten Endes sagt Jesus, das, was ich bringe, ist eine gute Nachricht, nämlich die Botschaft vom Kreuz. Und die Liebe, die ich dir darin erweise, das ist das, was Veränderung bringt. Das wird dich von innen nach außen komplett umstrukturieren, verändern.
Er hat auch in beiden, es bleibt das Gleiche. Es bleibt ein Kleid und es bleibt ein Schlauch. Also ich glaube, das Alte war ja nicht schlecht. Sie haben nur den tieferen Sinn dahinter vergessen oder verloren, weil sie diese Hülle nur festgehalten haben. Also ich glaube, es ist einfach dieses Erfrischende, denkt nochmal drüber nach, warum macht ihr denn das, was ihr macht? Und was ist die Essenz dadurch, also darin? Wo ist die Liebe? Wo ist dieses Gesetz, das gut und liebevoll ist, so wie ich es vorlebe? Und ich glaube, das macht es dann neu, es macht es frisch. Ja.
Ja, also es kann schnell passieren, dass man in Traditionen hineinrutscht, ja. Oder in Gewohnheiten. Gewohnheiten an sich sind ja jetzt nicht schlecht, aber wenn es dann nur noch so eine Hülle hat, ohne Inhalt, dann geht es am Ziel vorbei. Ja. Darauf weist der Jesus hin. Ja, sie tun ja etwas und das ist ja an sich nicht schlecht, was sie tun, aber ihre Haltung dahinter, ihr Denken dahinter und ihre Zielrichtung,
Das beste Beispiel, ist gleich die nächste Geschichte. Ja. Genau, die zeigt es. Mhm. Also es geht ja dann bei dem nächsten Abschnitt hier um die Frage des Sabbats. Hier sind die Jünger, die gehen am Sabbat übers Kornfeld, die nehmen sich was davon und sie sehen, hey, das geht gar nicht. Ja? Mhm. Also sie haben sich Gesetze aufgelegt, die sowas limitieren, beschränken. Und Jesus sagt, hey, schaut euch die Geschichte von David an. Er hat sich damals die Schaubrote genommen. Mhm. Das war eigentlich jetzt nicht erlaubt. Und dann kommt Jesus eben zu dieser entscheidenden Aussage in Vers 27. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Mhm. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat.
Mhm. Dankeschön. Was meint er denn hier mit diesem Vergleich mit David? Wie versteht ihr das? Warum zieht er gerade David als Vergleich an?
Ich denke, David war bei ihnen einfach eine anerkannte Persönlichkeit. Sie haben zu ihm aufgeschaut, das war so ein Volksheld. Hm. Und da dann Gegenrede zu geben, ist natürlich schwierig.
Mhm, okay. Also eine Autorität in gewisser Weise, ja. Okay.
Und wenn David schon eine große Autorität war und der große König und der Messias sollte ja auch ein Sohn David sein und so weiter, dann sagt Jesus eigentlich hier, ich bin noch mehr als ein David. Mhm. Also ich glaube, dass das auch wieder seine Autorität und seine Wichtigkeit in theologischen Fragen unterstreichen soll, so wie Markus uns das da schildert.
Mhm. Mhm. Gleichzeitig wird natürlich auch berichtet in dieser Geschichte, wo David unterwegs ist, die Schaubrote wurden gerade gewechselt. Das war ja immer am Sabbat der Fall. Also David war offensichtlich gerade auch am Sabbat auf der Flucht und bekam jetzt hier Brote, die normalerweise nur dem Hohenpriester zustanden. Also hier wird schon die Parallele auch gezogen, ja. Und natürlich auch darauf hingewiesen, worum geht es jetzt eigentlich beim Sabbat? Ja. Ist das jetzt wirklich ein Sabbatbrechen, wenn ich jetzt esse überhaupt oder durchs Kornfeld gehe und mir da Samen nehme und esse? Ja. Es ist natürlich so eine Frage, die offen bleibt, aber in Kapitel 3 geht es dann gleich nochmal weiter mit diesem Thema. In Markus Kapitel 3 wird also hier von einer Heilung berichtet. Jesus geht in die Synagoge, das war auch seine gute Gewohnheit, ja, tatsächlich auch in die Synagoge zu gehen am Sabbat und dort beim Gottesdienst dabei zu sein. Er hätte sich ja auch einen Wald wählen können oder einen Berg oder was, ja, aber nein, er hat sich auch entschieden, zum Gottesdienst in die Synagoge zu gehen. Und dort ist genau an diesem Sabbat jetzt ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Und es wird uns gesagt in Vers 2, dass sie jetzt lauern, gemeint sind natürlich die Pharisäer. Sie lauern jetzt darauf, ob er vielleicht doch auch am Sabbat hier ein Wunder tut und ihn heilt. Ja, Jesus weiß das. Und er holt ihn sogar zu sich in Vers 3 in die Mitte und dann fragt er, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Und sie schweigen. Was denkt ihr, warum geben sie jetzt keine Antwort? Diesmal ist es Jesus, der eine Frage stellt. Vorher haben sie immer Fragen gestellt, aber jetzt stellt er mal eine Frage. Und sie schweigen.
Jesus kann auch gute Fragen stellen, nicht? Bei der Steuermünze, nicht? Sollen wir oder sollen wir nicht zahlen? Ne? Und mit dieser Frage bringt jetzt er sie in Schwierigkeiten. Und eigentlich liegt sie auf der Hand. Der Sabbat ist da, um Gutes zu tun. Die Antwort ist sowas von logisch, dass man eigentlich dagegen nichts mehr sagen kann. Und offensichtlich im Vers 5 wird sogar angedeutet, dass Jesus sehr erschüttert war über ihr Verhalten.
Traurig.
Er blickte umher mit Zorn, betrügt über die Verhärtung ihres Herzens. Und dann heilt er auch natürlich diesen Mann mit der ausgestreckten, verdorrten Hand. Und im Vers 6 eskaliert die Sache. Sie wollen Jesus umbringen. Also Jesus will Gutes tun. Und sie hegen am Sabbat ganz böse Mordpläne. Also wie passt das zusammen?
Ja, richtig, ja.
Das ist ein Paradoxon.
Sicher, ja. Sie werfen ihm vor, er bricht den Sabbat, aber eigentlich brechen sie ihn selber noch viel, viel schlimmer durch ihre Mordpläne am Sabbat. Ja.
Das zeigt eigentlich, dass man den Sabbat halten kann, aber das Herz verdorrter ist als die Hand dieses Mannes. Und das ist das, was Jesus einfach so innerlich so verärgert, was heißt hier, die sind im Herzen so verstockt. Und da bringt dir selbst der Sabbat nichts.
Ja.
Und genau der Abschnitt davor, den er hier anspricht, wo er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen, das zeigt eigentlich, dass wir Menschen auch das Gute, was Gott gibt, hernehmen, um unsere eigene Sicherheit drin zu finden, dass wenn wir es halten, Gott uns ja eigentlich verschuldig ist. Und wir dann bei ihm anklopfen können und sagen, ich habe im Detail genau das gemacht, was du gesagt hast. Jetzt musst du es mir aber auch geben. Und damit rückt es wieder uns in den Mittelpunkt. Und damit kann ich kann Religion nehmen, auch das Gute, was Gott geschenkt hat, und ich kann es missbrauchen. Ich kann auch Gottes Wort missbrauchen, ich kann den Sabbat missbrauchen. Und das Schlimme, das Traurige an dem ist, dass man es eigentlich optisch von außen gar nicht so sehr unterscheiden kann. Wenn ich heutzutage sage, ich bin im Gottesdienst und da sind Menschen, die sitzen und beten Gott an. Man kann dort nebeneinander sitzen in der Gemeinde, aber komplett unterschiedliche Beweggründe haben, warum ich den Sabbat feiere. Und Jesus zeigt in dem Ganzen, der Menschensohn ist ein Herr auch über den Sabbat. Und für mich persönlich ist das der Schlüssel, den eigentlich die Pharisäer hier im nächsten Abschnitt hätten fassen können und sollen mit dem Herzen. Denn das bedeutet ja nichts anderes, dass der Sabbat, diese tiefe Ruhe, in Gott entspringt, weil er ist der Herr des Sabbats. Jesus ist die Quelle. Mhm. Und er sagte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schenken in eurer Seele. Und diese Männer hatten keine Ruhe in ihrer Seele. Sie waren auf die Details aus, aber nicht, um in dem Herzen zur Ruhe zu kommen, nämlich den Sabbat wirklich im Herzen zu erleben, was Jesus ihnen hier anbietet. Und ich frage mich manchmal, ob der Sabbat, den wir so als Gemeinde oder auch als Einzelperson Woche für Woche feiern, ob ich den auch wirklich in meinem Herzen so feiere, dass ich in Jesus zur Ruhe komme. Mhm. Die Menschen damals hier hatten das irgendwie nicht gekonnt und Jesus hat ihnen aber die Hand ausstreckt, komm zur Ruhe. Und dann kamen ganz andere Gedanken raus.
Mhm. Das ist ja wirklich eine paradoxe Geschichte hier. Ne? Eigentlich, wenn jemand gesund wird, sollte Freude herrschen. Mhm. Aber sie, die Pharisäer, planen den Tod von Jesus. Eigentlich unvorstellbar, was da passiert.
Aber so natürlich für uns Menschen, oder? Also ich glaube, das ist jetzt niemandem fremd. Das ist, wenn jemand sich auf etwas versteift und da partout nicht einlenken will, dann muss er, braucht es ein Ventil, um das irgendwie wieder hinzubiegen. Und dann schreckt man vor Gewalt nicht zurück. Ja. Ich glaube, das ist das, man glaubt, man kann es mit dem noch irgendwie regeln oder man muss es gerade rücken.
Das schließt ja an das an, was Alejandro sagte. Jesus zeigt quasi hier den Pharisäern, dass sie den Sabbat aus falschen Motiven heraushalten und völlig aus den Augen verloren haben, was das eigentliche Prinzip ist. Ja. Weil die Frage, die ihr hier stellt, ne, ist, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Sie beantworten sie nicht, aber wofür haben sie sich entschieden? Ja, ihre Mordpläne sind am Ende nichts Gutes, sondern sie tun genau das, wo man sagen müsste, vom Verstand her, das entspricht nicht dem Prinzip des Sabbats. Ja, genau. Und eins ist natürlich auch klar, nur weil Jesus jetzt hier am Sabbat heilt, heißt das nicht, dass er dadurch den Sabbat komplett auflöst oder sowas. Ja, manche würden ja solche Geschichten nehmen. Sonst weist darauf hin, dass der Sabbat auch ein Tag der Heilung ist.
Vor allem, weil er dann auch eben sagt, der Mensch ist der Mensch ist eben nicht um das, Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Genau. Das heißt, der Sabbat ist wichtig, sagt er. Er ist wichtig. Ja. Und zwar nicht nur für das Volk der Juden. Ja. Sondern das ist für die gesamte Menschheit wichtig.
Ja. Genau, und er ist ja auch der Herr des Sabbats.
Ja. Ja, richtig.
Also er hat ihn nicht aufgelöst, sondern er will zeigen, was damit eigentlich gemeint ist. Ja.
Also in diesen Geschichten geht es natürlich nicht um die Frage Sabbat oder Sonntag, sondern da geht es um die Frage, wie soll der Sabbat gefeiert werden? Und der soll ein schöner Tag sein, sagt Jesus. Und die Pharisäer haben eben dieses gesetzliche, sehr mit Einschränkungen versehene Verständnis gebracht. Mhm. Und Jesus sagt, der Mensch soll profitieren davon.
Und ich frage mich eben heute auch, eben aus welchem Motiv feiern wir den Sabbat? Feiern wir ihn, um Sicherheit zu bekommen unseres Heils, damit Gott weiß, ja, wir haben den Sabbat gehalten? Oder feiere ich ihn einfach aus Dankbarkeit, weil wir in Jesus Christus durch sein Kreuz zur Ruhe gekommen sind und das jede Woche neu ausdrücken und unseren Dank dazu zeigen können und auch der Welt es zeigen können? Weil letztendlich, wenn es hier heißt, dass er für die Menschheit geschaffen ist, dann kann eigentlich jeder Sabbat ein Hinweis darauf sein, dass wir Menschen von dieser ständigen Betriebsamkeit uns selbst beweisen zu wollen vor Gott. In allen Religionen ist das so. Man will sich ständig selbst beweisen, auch in unserer westlichen Kultur, dass wir zur Ruhe kommen und am Ende die Ruhe in Jesus Christus allein finden. Und das bedeutet wirklich, den Sabbatsegen wöchentlich dann auch spüren und erleben zu können im Leben.
Da geht es ja eigentlich darum, den Sabbat mit Jesus so zu verbringen, wie er ihn mit uns verbringen möchte. Mhm. Ja. Und nicht, wie wir es vorgeben. Manchmal kann es passieren, dass wir vielleicht gerade auch als Adventisten den Sabbat so vollpacken, dass dann der Sonntag der Ruhetag wird.
Ja, das stimmt. Da müssen wir aufpassen.
Ja, da müssen wir aufpassen. gut. In Kapitel 3 haben wir noch eine interessante Geschichte. Vielleicht schauen wir uns die kurz noch an, solange noch ein bisschen Zeit bleibt. Und zwar geht es hier darum, dass berichtet wird in Vers 20, ich springe jetzt mal zu Markus 3, Vers 20, dass so viele Menschen da sind, dass er nicht einmal sich Zeit nimmt zum Essen. Und das wird natürlich dann bewertet in Vers 21, er ist von Sinnen. Und sogar auch diejenigen, die davon hören, sagen das. Das betrifft dann auch seine Verwandten, die dann in Vers 31 kommen. Aber vor allem kommen dann die Schriftgelehrten Vers 22 und behaupten, dass die Wunder, die Jesus tut, durch Beelzebul tut. Ja. Denn es wird uns berichtet, welche Wunder er hier tut. Und dann fängt Jesus an, auch diese Frage, diesen Vorwurf eigentlich zu begegnen, zu entkräften. Hier haben wir also wieder eine Kontroverse. Wie versteht ihr das, dass Jesus dann in diesem Zusammenhang sogar in Vers 29 sagt, wer gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung? Die Frage nach der unvergebbaren Sünde oder der Lästerung des Heiligen Geistes, was meint Jesus hier damit? Warum kann das nicht vergeben werden?
Ich glaube, dass der Zusammenhang total wichtig ist, um das zu verstehen. Also man springt oft gerne eben zu diesem Verse, weil er vielleicht so ein bisschen irritierend ist. Davor wird eben Jesus vorgeworfen, dass er entweder verrückt ist oder dass er einen falschen Geist hat und so weiter. Ich meine, klar, wenn jemand sagt, ich bin der Menschensohn, ich kann Sünden vergeben und ich bin der Herr des Sabbats quasi von Anfang an bis Ende, davor beruft er 12 Apostel, vom Berg kommend wie ein Mose, der die 12 Stämme. Also irgendwann denken sich die, okay, jetzt ist aber gut. Aber was hier halt gesagt wird, ist, er bringt ein Gleichnis in Vers 23 und dann sagt er, hier ist ein Reich und dieses Reich, wenn das uneins ist mit sich selbst, dann kann es nicht bestehen. Und er sagt, dieses Reich wird regiert vom Teufel. Hier ist ein Haus und da ist ein Starker und das ist der Teufel. Aber dieser Starke muss erst überwunden werden. Und dann kann man in das Haus kommen, um den Hausrat mitzunehmen. Und in diesem Haus nun, das ist die Welt und der Teufel regiert diese Welt und Jesus ist gekommen, um uns, die wir in dieser Welt, in diesem Haus gefangen sind, rauszureißen. Mit anderen Worten, Jesus bringt hier wieder, wie in Kapitel 2, wie in Kapitel 1, wie wir es gesehen haben, er kommt in eine Konfrontation mit der bösen Macht, die diese Welt regiert. Und am Ende sagt er eben jetzt in dieser Geschichte, ich komme, ich bin stärker, ich erlöse euch. Und Gott kann alle eure Sünden vergeben, aber Gott kann gar keine Sünde vergeben, wenn ihr nicht anerkennt, dass ihr Vergebung braucht. Mhm. Wer nicht erkennt und es auch nicht annimmt, dass du Vergebung brauchst, um da rauszukommen, dann kann dir Gott auch nicht mehr helfen. Mhm. Und das ist eben das Wirken des Geistes. Gott, der Heilige Geist versucht eben den Menschen das vor Augen zu führen. Und das haben selbst die Jünger lang nicht verstanden. Aber Jesus wollte ihnen das klar vor Augen malen. Aber wenn wir das nicht annehmen, dann kann Gott uns auch nicht mehr helfen.
Im Kontext dieser Geschichte, wo Jesus Dämonen austreibt, ist klar, was hier die Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Sie behaupten, er arbeitet mit dem Oberteufel. Mhm. Sie merken, das ist eigentlich ein göttliches Wunder, schreiben es aber ganz bewusst der bösen Seite zu. Und das ist auch nicht eine einmalige Sache. Die Konfrontation zwischen Jesus und den Schriftgelehrten und Pharisäern zieht sich ja schon von Kapitel 2 über Kapitel 3. Und im Matthäusevangelium ist es dann erst Kapitel 12, noch länger. Ja, das ist also ein längerer Prozess, bis es zu dieser Sünde gegen den Heiligen Geist kommt. Und wenn ich vorher gesagt habe, der Glaube ist eine Willensentscheidung, dann ist auch, glaube ich, diese Sünde gegen den Heiligen Geist eine bewusste Willensentscheidung. Das passiert nicht nur so nebenbei, ohne dass ich das jetzt wollte und dann habe ich blöderweise die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Nein, das ist ein längerer Prozess, der dauernd Ablehnung, dauernd Widerstand, dauernd das schlechte Gewissen abtöten zur Folge hat. Und dann kommt es meistens zu irgendeiner letzten großen Handlung, die eben fatal ist. Denken wir an den Judas, nicht? Jesus beim Abendmahl versucht ihn noch zu gewinnen und dann geht er hinaus und schlussendlich der Verrat, er erhängt sich, es ist zu Ende. Er hat keine Chance mehr zurückzufinden.
Ja, wenn jetzt jemand die Angst hat, die unvergebbare Sünde begangen zu haben und er würde zu euch kommen und euch das sagen, ja, warum kann die Angst schon eigentlich darauf hinweisen, dass es nicht begangen hat? Was denkt ihr?
Naja, wenn das Gewissen anschlägt, dann ist das ja ein gutes Zeichen. Die Tat war schlecht oder die Taten waren schlecht. Mir ist das auch einmal passiert. Ein älterer Bruder ist zu mir gekommen, da war ich noch jünger und hat gesagt, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Der war aber ein doch treues adventistisches Gemeindeglied und hat auch die Gemeinde finanziell unterstützt und alles. Ja. Und trotzdem hat er diese Idee in sich getragen. Und ich habe ihm gesagt, wenn du diese Angst hast, dann hast du sie nicht begangen. Das geht gar nicht. Ja. Dann wirkt ja der Heilige Geist noch. Der führt uns ja zur Buße. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es tatsächlich zu spät. Aber solange ich noch ein Gewissen habe und mein Herz pocht und schlägt, dann bin ich eigentlich auf dem guten Weg. Ich muss natürlich meine Vergangenheit zurücklassen und mein Leben verändern und verbessern. Aber der Heilige Geist erreicht mich ja noch.
Ich finde es einfach beeindruckend, wie geduldig Jesus ist, auch wenn wir fortwährend ihn ablehnen. Denn wenn diese fortwährende Ablehnung über Jahre geht oder Jahrzehnte, dann macht das was mit uns natürlich. Und trotzdem kommt Jesus dann am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Obwohl die Pharisäer, Schriftgelehrten ihn und so weiter so lange abgelehnt haben, er betet für sie. Er bittet, dass sie irgendwie noch zu einer Sinnesverwandlung kommen. Und es zeigt mir letzten Endes, dass Jesus alles dran macht, um uns immer wieder zu eben zum Kreuz von Jesus zu bringen. Und somit ist es auch nicht ein Trost für jemanden, der sich eben diese Frage stellt, zu wissen, Jesus betet für dich.
Okay, ich danke euch. Die Zeit ist fortgeschritten. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke euch da wirklich für den Austausch. Wir hätten jetzt noch einen kurzen Abschnitt gehabt, wo es um Jesu Verwandte geht, aber ich gebe diese Frage einfach mal an die Zuschauer und an die Zuhörer weiter. Gerade wenn es jetzt auch um diesen letzten Gedanken der Gemeinde geht. Ich nehme diesen Gedanken jetzt einfach mal so für die Frage zu den Kommentaren. Ja, also Jesu wird ja abgelehnt von seinen Verwandten und macht die oder definiert die Gemeinde als Menschen, die quasi ihm treu sind, die ihm gehorsam sind. Welche Bedeutung hat denn für dich, für euch die Gemeinde? Ist sie für euch auch eine Familie, einen Ort, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch angenommen fühlt? Schreibt es in die Kommentare, wir sind schon ganz gespannt auf eure Antworten. Wir beten noch zum Abschluss mit Carmen.
Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben, dass wir immer wieder neu studieren dürfen, Neues erkennen dürfen, immer wieder deine Liebe auf so unterschiedliche Weise erkennen dürfen und erfahren dürfen. Danke, Herr, dass dir kein Opfer zu groß war, dass wir dir so wertvoll sind, dass du all das auf dich genommen hast und dass du versucht hast, jeden zu erreichen und mit deiner Liebe zu umgeben. Herr, danke, dass du heute noch wirkst, dass du da bist, dass wir dich erfahren dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest, dass wir diesen Blick zu dir haben, der uns führt und der uns zu dir hinzieht, weil du uns noch viel mehr schenken möchtest. Danke für diese Hoffnung, für den Ausblick und dass du das alles ermöglicht hast. Amen.
Amen. Amen.
Vielen Dank, dass du beim heutigen Bibelgespräch zugehört hast. Wir hoffen, dass du dadurch Inspiration gefunden hast und praktische Anwendungen mitnehmen konntest. Wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Gottes Segen.